Die heutige Lesung ist aus dem Johannes, Kapitel 2. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, in einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. »Sie haben keinen Wein mehr«, sagte sie zu ihm. »Was hat das mit mir und dir zu tun?«, fragte Jesus. »Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Doch seine Mutter wies die Diener an, »Tut, was immer er euch befiehlt.« Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, »Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister.« Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. »Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus«, sagte er. »Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten.« Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen.
Das Eingangsstück, das Monika und Bea gespielt haben, am Anfang hat geheissen, so sei wie Jesus. Weil Jesus Christus ist unser Vorbild in diversen Bereichen, geistlichen Bereichen. Und darum war am letzten Sonntag mein Predigtthema gewesen, Kontemplation und Aktion. Und heute geht meine Mini-Predigtreihe weiter mit dem Thema Glaube und Genuss. Und wir schauen natürlich wieder auf Jesus. Am Anfang habe ich ein Zitat von einem katholischen Priester und Theologe. Er heißt Wolfgang Rothe und er sagt zu dem Thema Folgendes. Nicht wenige Menschen sind davon überzeugt, dass Glaube und Genuss, wenn überhaupt, dann nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Auch viele Christen denken so. Ich lese noch einmal. Nicht wenige Menschen sind davon überzeugt, dass Glaube und Genuss, wenn überhaupt, dann nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Auch viele Christen denken so, sie irren sich. Ich zeige euch dann noch später ein Foto von ihm, dann versteht ihr ihn noch ein bisschen besser, was er gemeint ist mit Glaube und Genuss. Und wieso er sagt, das ist doch nicht vereinbar. Aber wie sieht das aus bei Jesus? Das wollen wir mal wieder anschauen. Die Thematik, und ich habe 3 Teile. Erstens, Glaube und Genuss bei Jesus am Anfang von seiner Verkündigung, in der Mitte von seiner Verkündigung und am Schluss. Natürlich sind das ausgewählte Texte. Mein Wunsch ist, dass euch die Predigt hilft, euren Glauben zu reflektieren und dass ihr die nächste Woche vielleicht ein bisschen genussvoller könnt durchs Leben gehen, ohne schlechtes Gewissen. Wie sieht das Thema Glaube und Genuss bei Jesus aus? Am Anfang von seiner Verkündigung. Kurze Quizfrage. Es gibt ja so viele Wundergeschichten in der Bibel, ganz viel. Und die 4 Evangelien haben wir jetzt zusammengestellt. Was gehen wir davon aus? Welches ist das allererste Wunder, das Jesus gemacht hat? Weiß das jemand von euch? Hä? Eine Kennerin, eine Bibelkennerin. Wie in Wasser verwandeln, genau. Wasser in Wein verwandeln. Wein, Wasser wäre nicht so gut, aber Wasser in Wein verwandeln, genau. Durch dieses Wunder, wir haben es in der Lesung gehört, in Kana, Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich finde das bemerkenswert, dass das erste Wunder ist, Jesus heilt nicht einen Blinden oder einen Leprakranken oder befreit jemanden von einem Dämon, sondern das erste Wunder ist, er verwandelt Wasser in Wein. Ein sehr spezielles Wunder. Und wieso ist es das ausgerechnet sein erstes Wunder? Dann macht er das nicht einfach so. Warum? Was könnten die tieferen Gründe sein? Ich kann sagen, die theologischen Gründe. Ich gebe euch 4 Erklärungen, vielleicht habt ihr noch eine andere dazu. Erstens, was wichtig ist, ist der Zeitpunkt und die Bedeutung. Es wird angenommen, dass Jesus das erste Wunder im öffentlichen Raum war und dass er Macht hat und die Autorität vom Reich Gottes zeigen. Die Verwandlung von Wasser in Wein, vor allem so viel, das sind mehrere hundert Liter, zeigt symbolisch die Fülle, den Überfluss vom Reich Gottes, wo Gott, der Schöpfer, hat und uns Menschen will zeigen. So ein bisschen, wie wir es im Gebet gehört haben, vom Jargon. Jesus bringt die Fülle Gottes. Er bringt das Reich zu uns. Und da möchte ich euch jetzt gerade sagen, und ich sage es mir auch selber, Gott gibt dir genug, auch in den kommenden Wochen. Du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du mit ihm unterwegs bist. Zweitens, es geht um Liebe und Fürsorge. Er rettet das Brutpaar von einer peinlichen Situation. Das waren mehrtägige Feste. Und wenn der Wein ausgeht, das ist ja schon eine Sache, oder? Könnt ihr euch selber vorstellen, das ist peinlich, oder? Aber er ergreift ein, um dem Brutpaar zu helfen, um seine Liebe, um seine Fürsorge zu zeigen. Und das dürfen wir auch wieder für uns nehmen. Im Alltag, Gott lässt dich nicht im Stich. Er hilft dir in den kleinen und grossen Sachen. Das Dritte, die Bedeutung des Wein. Wein war nicht nur ein Genussmittel oder ein Alltagsgetränk, sondern hat auch eine symbolische Bedeutung im jüdischen Kontext. Es war oft mit einem Fest natürlich verbunden, aber auch mit der Freude, wenn der Messias kommt. Wenn der Messias kommt, dass es dann viel Wein gibt, dass man dann feiert, indem er Verbindung braucht. Und indem er das Wunder macht, zeigt Jesus auf eine subtile Art und Weise an, jetzt ist der Messias da, jetzt ist die Zeit zum Feiern, jetzt ist die Zeit zum Festen, jetzt darf ich das gut haben und das Leben geniessen. Und schließlich Glaubensstärkung. Weil das sehen wir hier an diesem Vers. Was war eigentlich das Resultat bei den Jüngern am Schluss? Und seine Jünger glaubten an ihn. Also es ist nicht nur einfach eine fromme Show oder ein Wunder. Jesus will Glauben bewirken. Und es fängt immer bei den Jüngern an. Es stärkt sie durch Glauben sie und folgen dem auch nachher. Und es kann für uns in dem Sinne Hilfe sein. Häufig wird das Christentum oder Christen allgemein in Verbindung gebracht mit Verzichten, mit Fasten, mit Askese, vielleicht sogar mit Freudlosigkeit, und Christen sind eh langweilig und humorlos. Und als guter Christ trennt man sich von den Vergnügungen der Welt. Man will sich auch nicht versündigen. Jetzt schaue ich mich einige ganz ernst an. All die Aspekte, die ich gesagt habe, Fasten, Askese und so weiter, das ist auch wichtig und hat auch seine Berechtigung, ist auch gut. Aber von diesem Wunder merken wir doch schon, dass Jesus auch noch ein einen anderen Stil hatte. Er ist eben nicht nur in die Stille und in die Wüste und ins Gebet. Der Werner de Boer, Doktor Theologe, hat das folgendermaßen zusammengefasst. Ich lese das Zitat einmal vor, für die, die es nachher nachhören. Und dann können Sie es noch in Ruhe lesen. Auch die ausgesprochene Weltlichkeit dieses ersten Wunders gehört zum Reich Gottes. Das ewige Wort des Vaters, nämlich Jesus Christus, durch welches alles geschaffen ist, steht nicht im Gegensatz zur Schöpfung. Auch da nicht, wo es um schöpfungsmäßige Freude der Menschen geht. Jesus war kein Asket. Vielleicht könnt ihr das noch einmal lesen, da wird viel ausgesagt. Es ist noch wichtig, es ist kein Dualismus, also entweder Welt oder Reich Gottes, entweder Fleisch oder Geist, entweder gerettet oder nicht gerettet. Das ist alles wichtig, aber Jesus ist als der Heilige mitten bei den Leuten. Und Jesus ist ja eingeladen worden. Das heisst, er war ja beliebt gewesen. Und er konnte dort festen und fröhlich sein, ohne dass er betrunken war, ohne dass er irgendwelche Frauen anmachen musste, ohne dass er Witz unter der Gürtellinie erzählt hat, aber auch ohne dass er irgendwelche Moralpredigten gehalten hat, dass da die anderen zu viel tanzen und zu viel trinken oder weiss ich was. Und das ist eine Kunst, finde ich, wo man von ihm lernen kann, dabei sein, klar sein, seiner Linie treu sein und doch bei gewissen Sachen vielleicht nicht mitmachen. Das sehen wir schon bei seinem ersten Wunder, das Thema Glauben, Genuss, zusammengehört bei ihm. Wie sieht es aus in der Mitte von seiner Verkündigung? Da sind noch ganz viele Bibelkenner da und ihr wisst, dass Jesus immer wieder Symbol aus dem täglichen Leben verwendet hat, um seine Botschaft zu verbreiten. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, ich bin das Wort. Es kommen da sehr viele Lebensmittel vor, wenn man Jesus studiert. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Oder ich bin das Wasser des Lebens. Oder die Wundervermehrung von Brot und Fisch. Ist euch auch schon aufgefallen, wie wenig das er in der Synagoge predigt? Er ist ab und zu in der Synagoge quasi im Haus Gottes oder in der Kirche. Aber ist meistens bei den Leuten. Sei es auf einem Berg, aber viel bei jemandem daheim. Bei einer Einzelperson, Nikodemus, Maria Martha, bei zwei, bei einer Gruppe von Leuten. Er nimmt sich Zeit für sie, er geht zu ihnen heim, er isst mit ihnen und irgendwann dann fährt er an, von seinem Evangelium zu erzählen. Und ich persönlich glaube, das war sein evangelistisches Konzept. Also er hat schon beide Strategien, aber meistens hat er Zeit in Beziehungen investiert, in persönliche Beziehungen. Und weil er so viel bei den Leuten war und weil er so viel mit den Leuten gegessen hat und weil er so viel Zeit genommen hat, mit ihnen zu sein und zu geniessen, sind natürlich auch die Vorwürfe gekommen. Jesus nimmt das selber auf. Lukas 7,34. Er sagt dazu den Pharisäern, denn Johannes der Täufer trank keinen Wein und fastete oft, und von ihm sagt ihr, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn feiert und trinkt, und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Also Johannes, der noch gefastet hat, Honig und so, oder? Dann haben sie gesagt, ja, der ist vom Dämon besessen, oder? Der Oberasket. Und wenn Jesus mit den Leuten isst und trinkt, dann wird das auch registriert. Dann ist es auch falsch. Und dann merke ich da etwas, man kann es niemandem recht machen. Nicht einmal als Sohn Gottes kannst du es allen recht machen. Und das soll euch ermutigen. Such den Stil, wie du Menschen kannst dein Evangelium weitergeben, auf deine Art, wie es dir entspricht. Es wird sowieso irgendjemand kritisieren, egal. Gang einfach den Weg, wenn Gott das segnet. Ich lehre da persönlich von Jesus, dass er viel mit Leuten zusammen war im Essen, im Trinken. Und ich merke, wir haben auch immer wieder Gäste, so, dass wenn die Leute, muss ich das Bild glauben, wenn die Leute können an einem schönen Tisch sitzen, mit schönen Blumen, wie jetzt hier, mit ein bisschen Deko, Servietten, ein gutes Trinken und ein einigermaßen gutes Essen. Mit der Zeit redet man nicht nur über das Wetter und den Nemo und den Trump. Man kommt dann auch mal auf das Thema Glauben oder Sinn vom Leben oder Ewigkeit oder so Sachen zu reden. Im vertrauten Rahmen fangen sich die Leute an zu öffnen und stellen vielleicht sogar Fragen. Wir haben kürzlich ein paar Leute auf Besuch gehabt und da sind wir irgendwie auf das Thema Kirche gekommen. Jemand, der ein bisschen kirchenkritisch war. Und dann eben, ich, Diakon und so, was macht denn der Diakon? Und nachher hat er so leicht aggressiv gesagt, ja, und was sagst du denn, wenn ein 16-Jähriger zu dir kommt und sagt, in der Kirche sind alles Heuchler und ich verstande nichts und Religionsunterricht ist langweilig und ich will nichts mit Gott zu tun haben, was sagst du denn? Und dann hat er wahrscheinlich gehofft, ich komme eine Moralpredigt. Dann habe ich gesagt, ich würde ihn ernst nehmen und sagen, ja, hast vollkommen recht. So habe ich auch gedacht in diesem Alter. So habe ich es erlebt. Ich verstehe den voll. Ist mir auch so gegangen. Aber weißt du, ich habe noch andere Leute kennengelernt in der Kirche. Und vor allem habe ich dann Jesus gesucht und gemerkt, das ist eine Realität. Und noch, das war wie Ruhe oder Betroffenheit. Aber das würde mir, wenn ich im Migros gehe, würde mir das nicht passieren. Es braucht Zeit für Gespräche. Ein anderes Beispiel. Eine Woche vor der Musik mit der Bea Grossen habe ich gewusst, jemand, den ich kennengelernt habe, Bischofszell, der kennt Bea. Und das ist jemand, der nie in die Kirche geht, außer für eine Beerdigung. Da habe ich ihm den Flyer geschickt per WhatsApp und gesagt, hey, Bea, solltest du hören, das wäre etwas für dich. Dann hat er zurück, wow, super, ja, er kam gerade und so. Dann habe ich gesagt, bei uns gibt es nur Kaffee. Ja, ich bringe noch ein Apero mit. Das war am Dienstag vor der Mosaik. Und dann hat er gesagt, ich melde mich dann noch einmal, ob ich sicher komme oder nicht. Dann hat er kein WhatsApp mehr gekommen. Und am Sonntag ist er auch nicht in die Mosaik gekommen. Und vielleicht könnt ihr das auch. Ihr ladet die Leute ein, ihr probiert es, ihr betet. Sie versprechen es und am Schluss kommen sie dort und manchmal dreimal und irgendwann sagen wir, hat ja keinen Wert mehr und so gut. Dann am Montag hat er mir angerufen, haben wir etwas besprechen müssen. Dann sagt er, wie ist es gegangen mit der BA gestern? Spannend, oder? Er hat nämlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, weißt du, ich musste am Wochenende ins Rheintal, musste ich nicht kommen. Wie ist es gegangen mit der BA? Er sagte, es ist super gegangen. Wie top, Schabisch. Ich sagte, ja. Er hat gesagt, ich könnte dir den Link schicken vom Livestream, den könntest du später mal anschauen. Aha, geht's so? Ja, okay. Ich habe ihm das geschickt. Zwei Tage später habe ich ihn wieder gesehen. Das erste, wo er gesagt hat, hey, das ist im Fall klar. Hey, was die gesagt hat, leck, das ist im Fall recht mutig, was die. Hey, das ist im Fall recht super. Er hat gesagt, ja, jetzt kannst du ja sagen, es selber dann noch. Ich wollte doch nur ermutigen, ja. Sucht euren Weg mit Gott. Ich merke, bei mir läuft vieles über Essen und Trinken. Wir sehen es zwar nicht an, aber es ist ja so. Ich nehme es jetzt auch nicht persönlich, als er lacht. Es gibt die einen, die vielleicht sagen, das ist jetzt nicht mein Stil. Das ist nicht mein Genussstil, oder? Darum noch kurz ein paar andere Gedanken. Wir haben 5 Sinne, die Gott uns geschenkt hat, die wir geniessen können. Mit dem Schauen. Schauen. Wenn die Regula so eine coole Deko macht, einfach schauen und geniessen. Wenn ihr in der Natur seid oder eine Katze beobachtet, einfach die Katze beobachten, was man sehen kann. Oder hören, Musik hören. So einen Gottesdienst, bin ich sehr froh, dass wir begabte Musiker haben. Ein Gottesdienst ohne Musik hat es nach der Reformation gegeben. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder während dem Alltag Musik hören, das Rauschen vom Wind, ein Bienchen, das summt, fühlen, wenn man kalt fühlt, warm fühlt, die Sonne brennt, wenn man barfuß läuft, schmecken, Parfüm, Blumen, wie die schmecken, Düfte, oder eben schmecken, Honig, ein bisschen Honig probieren, ein bisschen Milch, mal ein Espresso mit Zucker, ein Espresso ohne Zucker, Espresso mit dem Kaffeeraum, schmeckt jedes Mal anders. Und dann das Gott Danke sagen für die Möglichkeit, dass ich sehen kann, hören, schauen, schmecken. Ich bin überzeugt, dass Christen, die geniessen können, die genussvoll sind, dass die einfach einladender sind für Nicht-Christen. Weder wie solche, die mit einer sauren Miene rumlaufen und dem Mahnfinger. Das erste Wunder von Jesus war das Weinwunder. Wir haben jetzt ein bisschen angeschaut in der Mitte von seiner Verkündigung und jetzt noch am Schluss von seiner Verkündigung. Und am Schluss von seinem Leben ist klar, das Kreuz, das Leiden, das Kämpfen mit Gott, Sterben, Auferstehung, das ist das Zentrale von seiner Botschaft. Aber im christlichen Glauben geht es ja noch weiter. Was ist denn noch im Sterben? Und was wirklich faszinierend ist für mich, es gibt ja da in der Offenbarung schon das Beispiel vom Paradies mit den goldenen Strassen und weiss ich da, und Diamanten. Ich weiss nicht, ob ihr viel damit anfangen könnt. Aber wo Jesus darum gegangen ist, die Ewigkeit zu erklären, erklärt es wieder mit Essen. Nur ein kurzer Ausschnitt aus Lukas 14. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus: Glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortet ihm im folgenden Gleichnis: Ein Mann bereitet ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Auch hier wieder, das ist das Gleichnis, aber die Vorstellung, die Ewigkeit, wird nicht einfach mit klimperiert langweilig um Haar vernommen. Da ist von einem Festessen zu reden und nicht nur ein Essen mit ein bisschen Budget, Chips und Mineral ohne Kohlensäure. Da reden wir von einem Festessen. Hey, oder? Merkt ihr etwas? Da ist doch Freude dahinter. Und klar gibt es Leute, die kommen da nicht und so. Mir ist das sympathisch. Aber es geht ja nicht nur ums Essen. Es geht ja darum, eigentlich heisst das einfach, der himmlische Vater lädt uns ein, an seinem Tisch zu sein. Er will Gemeinschaft haben mit seinen Kindern. Und ein gutes Essen und Trinken ist, er will euch und mir wohltun. Das ist Ewigkeitsperspektive. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht wollen. Die das ablehnen. Oder die sagen, ja, wenn ich sterbe, ist alles fertig. Nein. Das ist doch attraktiv. Und wie können wir jetzt so den Leuten das erklären, dass sie auch zu Gott suchen? Dass sie Lust bekommen auf das. Ganz nach dem Motto, näher zu Gott, näher zu den Menschen. Das ist unser Auftrag, das weiterzugeben. Jetzt komme ich noch einmal auf den katholischen Priester zurück. Ich habe euch ein Bild versprochen. Darf ich es mal anschauen? Der Wolfgang Rothe. Er ist also wirklich katholischer Priester. Er hat aber noch einen zweiten Namen. Er nennt sich auch der Viskifikar. Und zwar bietet er ein Seminar an zu Single Malt. Ich war vor 3 Wochen bei ihm in Weinfelden, weil die Kirchenvorsteherschaft findet es wichtig, dass die Ikone sich spirituell weiterbildet. Nein, mir ist noch gefallen, weil der Flyer hat tatsächlich geheissen, eine spirituelle Whisky-Reise. Und was er gemacht hat, er war wirklich so angelegt gewesen. Natürlich hat es verschiedene Whisky gegeben und er hat Geschichte von der Whisky erzählt und Geschichte von den Destillerien. Aber zwischen ihnen hat er immer wieder mal etwas vom christlichen Glauben eingeflochten. Vielleicht 2 ganz kleine Beispiele. Eins, das habe ich schon gewusst vor dem Seminar, aber ich frage jetzt mal euch. Whisky, das Wort haben wir ja schon x-mal gehört. Wisst ihr eigentlich, was Whisky auf Deutsch heisst? Weiss das jemand? Beat? Hä? Ganz genau, es kommt also vom gälischen Wort, ich habe es aufgeschrieben, Whisky Beate oder Whisky Beate, aber die Bedeutung ist Lebenswasser. Bedeutung ist Lebenswasser. Und der Zusammenhang ist der erste offizielle Whisky-Brenner in Schottland, der historisch erwähnt ist in einem Buch, war ein Mönch gewesen. Und durch Destillation haben wir gemerkt, das tut nicht nur im Magen gut, sie haben es auch auf Wunden da und das hat auch geheilt. Und in dem Zusammenhang und so weiter, das ist ein Geschenk von Gott, sind sie darauf gekommen, das ist Lebenswasser. Also die Wortbedeutung Whisky ist Lebenswasser. Ich tue jetzt können überlegen, ich bin das Wasser, das Lebens. Also einfach, ist noch spannend. Genau. Oder er hat gesagt zum Beispiel, eigentlich haben wir drei Single Malt gehabt von der gleichen Destillerie. Einer, der 5 Jahre gelagert ist, einer, der 10 Jahre gelagert ist und einer, der 15 Jahre. Und wenn du die nacheinander probierst, merkst du, der Geschmack nur von der Lagerung ändert sich total, die Farbe ändert sich total. Jeder Single Malt hat einen eigenen Charakter, eine eigene Prägung, eine eigene Couleur. Und dann hat er so gesagt, er sagt jetzt in meinen Worten, ist das nicht in unserem Leben auch so? Jeder von uns ist einzigartig. Wir verändern uns im Leben. Es gibt verschiedene Einflüsse, wie Wasser und Hitze und Verdunstung, einfach Sachen, die uns prägen, die unseren Charakter geben. Aber wir sind einzigartig. Und wir sind ein Genuss für andere. Und auch im Alter kann man noch sehr viel weitergeben. Manchmal sind die älteren Whisky viel besser als die jüngeren, manchmal nicht. Unser Glaube ist prägt von unseren Glaubenserfahrungen, von unserem Gottesbild. Also wenn ich jetzt meine Schlussgedanken habe, wie ist dein Gottesbild? Hast du eher einen strengen Gott, einen asketischen Gott? Inneren einen harmlosen Gott und einen zurückgezogenen Gott? Oder kommt in deinem Bild auch vor, ein fröhlicher Gott, ein genussvoller Gott? Andere Leute um uns herum, glaube ich, die merken, ob unser Glaube vor allem prägt ist von Strenge, von Askese, von Moral oder vielleicht eher von Klarheit, Tapferkeit, Mut, Fröhlichkeit und Genuss. Und ich persönlich finde die Aspekte bei Jesus. So wie es singt, so sein wie Jesus. In diesem Bereich möchte ich mich von ihm prägen lassen und von ihm lehren. Und vielleicht inspiriert euch das auch in den kommenden Wochen, mehr zu glauben und vielleicht auch ein bisschen mehr zu geniessen. Amen.